Unsere Freundin, die hier vorne saß und ein Lied Beziehung zu Israel gehen und was sie bewirkt, wenn sie gottgemäß ist. Und ich finde es immer am anschaulichsten, wenn man lebendige Beispiele dafür hat, Biografien, die es tatsächlich gab und gibt. Und dazu gehören ja die Biografien der Bibel auf jeden Fall, denn die sind von authentischen Personen. Das sind Menschen, die wirklich gelebt haben. So eine Geschichte gucken wir uns jetzt heute mal an. Ich sage jetzt aber nicht, wo das steht, was ich vorlese, und ihr dürft mal mitraten, wer das wohl ist und in welchem Buch das steht. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land Israel. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Ich möchte jetzt mal erklären, was Moab überhaupt ist, wo sie sich hinflüchteten. Moab war ein Volk auf der Ostseite des Jordan, Grenze an Grenze zu Israel. Und sie sind die Nachfahren von Lot. Das ist der Mann, der mit seinen beiden Töchtern gerade so dem Untergang von Sodom und Gomorra entkam. Er flüchtete mit der Hilfe Gottes in die Berge, eben auf die Ostseite der Ebene, wo jetzt das Tote Meer ist. Die beiden Töchter waren offensichtlich durch ihre Zeit in Sodom moralisch total verdorben. Die hatten eine ganz krasse Vorstellung davon, wie man sich seine Zukunft sichert. Wir werfen mal einen kurzen Blick in diese Vorgeschichte. Das ist 1. Mose 19, Vers 33. Und sie gaben ihrem Vater Lot in jener Nacht Wein zu trinken. Und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und das machte die Jüngere dann auch. Und ab Vers 36 und 37, und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. So, jetzt wissen wir, was dieses Volk für eine Herkunft hatte. Nur mal so. Als Randbemerkung. Man bedenke, die beiden Töchter hatten keinerlei Gottvertrauen. Sie hatten so überlegt, was machen wir jetzt ohne Männer? Ne? Die sind ja in Sodom mit ums Leben gekommen. Das waren ihre Verlobten scheinbar oder irgendwie hatten die wohl da schon jemand in Aussicht und die waren aber nicht mitgekommen. Noch hatten die irgendwelche Hemmungen, sowohl ihren eigenen Vater zu hintergehen, indem sie ihn betrunken gemacht haben, noch scheuten sie sich vor dieser Form von Unzucht. Und sie wussten, dass das verwerflich ist. Sie wussten, dass ihr Vater nie einwilligen würde in solche Geschichten. Deshalb haben sie ihn betrunken gemacht. So viel zum Volk der Moabiter. Jetzt gehen wir aber mal zurück zu der Geschichte, um die es mir eigentlich geht. Da ist also dieser Mann mit seiner Frau und zwei Söhnen auch geflüchtet. Und zwar von Israel weg, weil da Hungersnot war. Wer weiß jetzt schon, wo das steht? Genau, und für die, die es noch nicht wissen, und der Mann, der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Und gleich im nächsten Vers heißt es, da starb Elimelech, der Mann Naomis. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Jetzt müssen wir uns das mal vor Augen halten. Die Familie wandert aus, um der Armut in Israel zu entkommen. Und da angekommen, stirbt erstmal der Familienvater. Da steht keine Zeitangabe, vielleicht waren die beiden Söhne noch Kinder. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall waren sie noch nicht verheiratet. Die nahmen sich dann diese Frauen, Moabiterinnen. Eigentlich hatte Gott es untersagt. Eigentlich sollten sich die Israeliten keine Frauen aus den anderen Nationen und Völkern nehmen. 10 Jahre lebten sie da, die Naomi mit ihren Söhnen und deren Frauen, in Moab, ohne dass die beiden Söhne Kinder bekamen. Immerhin, tröstlich war ja, dass Naomi jetzt auch erwachsene Söhne hatte und das hieß auch eine Altersversorgung, weil das war damals so und es ist in vielen Völkern heute noch so, dass die Witwen durch ihre Kinder versorgt werden. Aber in Vers 5 heißt es dann, da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Was für eine Tragödie. Wir wissen nicht, woran die drei Männer starben. Das steht da nicht. Keine Ahnung. Aber das spielt vielleicht jetzt auch gar keine Rolle. Es war auf jeden Fall ein Unglück. Für die beiden vermutlich jungen Frauen bedeutet es normalerweise, dass sie in ihr Elternhaus zurückgehen, weil sie da noch dann abgesichert wären, bis sie heiraten, wieder heiraten. Für Naomi hieß es jedoch, die musste eine andere Lösung finden. Sie war die Fremde, die jetzt ganz allein als Fremdling in diesem Land war. Und in die Zeit rein kommt ihr zugute, dass sie eine Nachricht aus Israel auf irgendeinem Weg dort in Moab bekommen hat, nämlich dass die Hungersnot vorbei war. Ab Vers 6 lese ich jetzt vor. Und sie machte sich auf und sie und ihre Schwiegertöchter kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie dem Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes, wenn sie denn wieder heiraten würden. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Hab ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Also die beiden Frauen, die waren jetzt frei, gehen zu dürfen, ja. Die hätten wirklich das machen können, was da üblich war, wieder zu ihren Elternhäusern zurück und nochmal heiraten. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, beide. Aber Orpa küsste ihre Schwiegermutter und in dem Zusammenhang heißt es, sie verabschiedete sich dann von ihr. Ruth aber hängte sich an sie. Ich habe mir so gedacht, ich habe mir auch Bilder so angeschaut im Internet, wie Künstler das so dargestellt haben, diese Trennungssituation. Das haben viele gemalt. Und bei den meisten ist die Orpa dann so im Hintergrund so ein bisschen geduckt. Sie wendet sich ab und geht. Und das sieht immer so ein bisschen negativ aus. Aber diese Orpa tat nichts Falsches. Die war nicht treulos oder lieblos. Sie hat auch geweint und sich schweren Herzens dann verabschiedet. Es war einfach das Naheliegendste und Vernünftigste, was sie tat, dass sie wieder zurück zu ihrer Familie ging. Es war in Ordnung. Aber Ruth war ganz anders. Und vor dem Hintergrund wissen wir auch dann, dass es ungewöhnlich war, was Ruth machte. Wir lesen ab Vers 15. Da sagte Naomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehr auch du um deiner Schwägerin nach. Also die Naomi hat es ernst gemeint, die hat dann nicht locker gelassen. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, da will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als Naomi nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Also was sich hier abspielt, ist wirklich ungewöhnlich. Und herausragend. Ruth offenbart hier so eine innige und herzliche Verbundenheit zu Naomi. Und es geht offensichtlich über die Person von Naomi hinaus. Es ist auch dieses Volk und auch den Gott, den sie kennengelernt hat durch diese Familie. Da möchte sie von jetzt immer dazugehören. Das ist schon bemerkenswert. Sie hat da etwas gesehen. Und es ist deshalb so erstaunlich, weil es war ja völlig freiwillig, ohne Verpflichtung. Und es ist vor allem erstaunlich, weil die Familie war offensichtlich nicht sehr vertrauensvoll. Ja, sie sind nach Moab gegangen. Moab waren immer die Feinde Israels, waren nie wohlgesonnen. Diesem Volk Israel. Und doch hat Gott der Ruth was ins Herz gegeben. Oder die Ruth hatte irgendwie, da war was. Sie hat das Volk Israel ihrem Volk vorgezogen und sie hat sich abgewandt von den Göttern oder dem Gott Moabs und hat sich Jahwe, dem Gott Israels, zugewandt. Mir wurde in den letzten Wochen, wurde mir so bewusst, diese Geschichte, die habe ich schon vor ein paar Wochen gelesen und mir wurde so bewusst, das ist nicht einfach nur eine tolle Geschichte von einer Freundschaft oder von einer herausragenden Frau, die einen super Charakter hatte, sondern es ist ein prophetisches Wort. Es ist eine Geschichte, die prophetische Bedeutung hat in einer viel größeren Dimension. Es ist nicht irgendein Volk, zu dem Ruth gehört, sondern sie ist Moabiterin und gehört damit eben zu den Feinden Israels. So weit, dass die Moabiter auch mal einen Seher, einen Propheten engagiert haben, den Bileam. Und der sollte Israel verfluchen in ihrem Auftrag. Sie wollten ihn gut bezahlen dafür und er sollte fluchen über Israel. Aber zum Ärger des moabitischen Königs kommt dann aus seinem Mund, aus des Bileam Mund, folgende Worte, 4. Mose 24, 4 bis 6. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt mit enthüllten Augen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern an den Wassern. So eine richtig bildhafte Sprache. Und ich gehe mal zu Vers 8. Der erste Satz heißt dann, Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Und dann kommt gleich der Vers 9. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Die dich segnen, sind gesegnet. Und die dich verfluchen, sind verflucht. Gott hat also den Moabitern lange vor Ruths Leben, diese Geschichte mit Bileam war sehr viel weiter vorne, lange vor Ruths Leben hat sich Gott den Moabitern eigentlich schon geoffenbart durch solche Worte. Er hat ihnen gezeigt, wer Israel ist. Und dass sie Israel nie freundlich gesonnen waren, das muss irgendwie Eifersucht oder Furcht vor dem Volk gewesen sein. Was ist an Israel so besonders? Warum wird gesegnet, wer sie segnet, und verflucht, wer sie verflucht? In 1. Mose 12, 1 und bis 3, da lesen wir den Ursprung. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Schon da fing Gott also an, ein Geschlecht, eine Nation auszuwählen. Und davon gab es zu der Zeit noch nichts zu sehen, gar nichts. Der Segen ging dann aber weiter, von Abraham auf Isaak, von Isaak auf Jakob. In 1. Mose 27, 29 sagt Isaak zu seinem Sohn Jakob, Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Und 1. Mose 28, 3 und 4. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. Der Segen Abrahams, der umfasst eben genau diesen Ausspruch. Wer dich segnet, soll gesegnet werden. Wer dich verflucht, soll verflucht werden. Sie haben eine große Nachkommenschaft und ein herrliches Land verheißen bekommen. Wie auch immer Ruth zu dieser weitreichenden Entscheidung kam, sie hat ihr Herz für Israel und für den Gott Israels geöffnet und ihrer Schwiegermutter gedient, und zwar in einer Zeit, sie hat ihr da beigestanden in einer unglaublich schweren Situation, schweren Zeit. Da geht es nicht um Barmherzigkeit allgemein, sondern hier geht es um die Wahl der richtigen Seite. Es geht letztlich um den Gott Israels, dem sie gefolgt ist. Sie hat sich in der Geschichte dann auch den Anordnungen Naomis gefügt und wurde die Frau von Boas. Wer die Geschichte noch nicht gelesen hat, ist ganz tolle Geschichte, ganz spannend. Und sie wurde damit die Urgroßmutter von König David, der wiederum ein Vorfahre Jesu ist, des Messias. Ruth wurde also regelrecht eingepfropft in das Geschlecht Davids und damit in den Heilsplan Gottes. Wir können das heute ja rückblickend alles so im Zeitraffer anschauen. Wir haben den Überblick am Ende dieser Tage. Aber Ruth, die sah ja nur so ihr ganz kleines Leben, ihre Perspektive, ohne die Geschichte Israels zu kennen. Sie kannte die Schriften ja nicht, sie kam ja aus Moab. Sie war also ganz unwissend. Und ihre Entscheidung war eine Entscheidung des Herzens, nicht des Kopfes. Sie war im Kleinen treu. Wir haben heute die neuen Schriften, das Neue Testament, und dank Paulus haben wir Einblick bekommen, was es mit dem Alten und dem Neuen Bund auf sich hat. Wir kennen die Zusammenhänge, wir können das alles nachlesen im Neuen Testament, wie sich das verhält und was wir in was für eine Beziehung wir zu Abraham stehen. Ich möchte da nur mal herausgreifen, Galater 3, 7 bis 9. Erkennt daraus, dass die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Unser Glaube an den Gott Israels beamt uns sozusagen in den Segen Abrahams hinein. Wir können mit Ruth sagen, dein Gott ist mein Gott zu Israel. Wir werden nicht durch die natürliche Abstammung oder durch das Gesetz Moses oder durch einen besonders freundlichen, barmherzigen Lebensstil eingepfropft, sondern durch den Glauben Abrahams. Der glaubte, und was war dieser Glaube Abrahams? Es war ein ganz, ganz spezieller Glaube, ein ganz besonderer Glaube. Der hatte ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal. Der glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Der glaubte das in Bezug auf seinen eigenen, schon erstorbenen Körper. Aber der glaubte das auch in Bezug auf seinen Sohn Isaak, den er bereit war, Gott zu opfern. Er wusste, Gott kann Tote erwecken. Und das ist der Glaube, den wir brauchen, wenn wir an Jesus glauben. Wir glauben nicht an einen, der damals gestorben ist, sondern wir glauben an einen, der heute noch lebt, weil er auferweckt wurde. Wir glauben an den Gott, der Tote lebendig macht. Das ist der Schlüssel. Und wir glauben deshalb auch, dass Jesus der verheißene Messias ist. Wir haben durch seinen Tod Vergebung und durch seine Auferstehung Rechtfertigung. Und auch dieses neue Leben, sein Leben in uns, das Auferstehungsleben. Gott kann Tote lebendig machen. Und es ist auch derselbe Gott, der Israel nach 2000 Jahren, wo man es tot geglaubt hatte, wieder lebendig gemacht hat. Und wir sind Zeitzeugen. Wir dürfen das sehen. Es ist zum Trotz aller, die Israel eigentlich dachten, sie sind verflucht. Wie viele Christen haben in den Jahrhunderten vor uns geglaubt, Israel sei verflucht und dem Tod geweiht? Und wir als Christen seien der Ersatz dafür. Das ist die sogenannte Ersatztheologie. Aber das widerspricht so den ganzen Prophetien des Alten Bundes. Und Gott hält Wort, er bleibt da dran. Es wurde nichts davon aufgelöst, sondern es wurde erfüllt und es wird noch erfüllt. Die Moabiter hatten vielleicht auch von der Noemi so gedacht. Sie hatten gedacht, oh, die Frau, die hat ihren Mann, die hat ihre Söhne verloren. Jetzt geht sie wieder zurück in dieses Israel und bei der ist kein Segen. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott sie begnadigt hat, die Naomi. Deshalb sage ich auch, die Worte Ruth sind unsere Worte. Wir können zu Israel sagen, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir sind die Eingepfropften. Wir sind eingepfropft in dieses Segensvolk. Wer uns segnet, wird gesegnet. Wer uns verflucht, lädt einen Fluch auf sich. Ist der Gott Israels, der sich durch Israel offenbart, durch das Wort der Tora, also den alten Bund, hat er sich schon offenbart. Er hat sich ihnen aber auch anvertraut durch diese Worte. Er hat sein Herz ihnen gezeigt und sie sollen die Hüter sein des Wortes. Er hat sich offenbart durch den Messias, den die Juden hervorgebracht haben oder den Gott aus den Juden hervorgebracht hat. Er hat sich offenbart durch die Apostel, die allesamt Juden waren. Und auch das ganze Neue Testament ist durch Juden geschrieben worden. Als Christen können wir eigentlich nicht anders als an der Seite Israels stehen. So wie Ruth. Und dabei geht es nicht um eine heldenhafte Nation, die besser wäre als alle anderen, sondern es geht um ein begnadigtes Volk, von dem Gott sagt, dass es durch sie alle Nationen segnen will. Reine Gnade, von einem souveränen Gott erwählt. An Israel erkennen wir die Langmut und die Barmherzigkeit Gottes. Und durch die Jahrtausende der Geschichte hindurch erkennen wir, wie Gott ist, dass er Wort hält, dass er gerecht ist, dass er gnädig ist und dass er alles das, was er sagt, auch tut. Das erkennen wir an Israel ganz besonders. Sie wurden allein durch Gnade aus Ägypten gerufen. Allein aus Gnade, nicht weil sie irgendetwas irgendjemandem vorausgehabt hätten. Weil Gott ein begnadigender Gott ist. Wir haben kürzlich zusammen Römer 9 bis 11 gelesen, die drei Kapitel. Und hier erklärt ja Paulus sehr gründlich, was in Gottes Heilsplan, was es da mit Israel auf sich hat. In unserer heutigen Zeit würde ich sagen, es ist unerlässlich, dieses Kapitel immer mal wieder zu lesen, um das Geschehen richtig einordnen zu können. Und ich will einfach mal nur die ersten fünf Verse dieses Abschnitts aus Römer 9 vorlesen. Was für eine Haltung der Paulus, der ja Christ geworden war oder sagen wir lieber messianischer Jude, was er als Verfolger der Christen, der dann eben selber vor Jesus in die Knie ging, was er über Israel sagt. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Also er ist ganz sicher, dass das, was er sagt, wahr ist. Dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. So, er hat diesen unglaublichen Schmerz im Herzen, weil er sieht, sie sind die Auserwählten. Und er hat einfach gesehen, wie dramatisch, auch was vielleicht noch bevorstand. Er hat es geahnt, er hat ihre Verstocktheit erlebt am eigenen Leib, er wurde verfolgt von den Juden und hat als ihr Bruder vieles von ihnen erleiden müssen. Und es hat ihn sehr, sehr wehgetan. Mit dem Herzen Gottes hat er gefühlt. An der Stelle würde ich gern noch einen dringenden Hinweis geben. Sehr viele Christen denken immer noch, dass das politische Israel ein ganz anderes ist als das biblische Israel. Wenn wir dann die Helden im Alten Testament anschauen, dann denken wir, das ist so die Schokoladenseite Israels. Dann denken wir, wow, coole Geschichten und immer siegt das Gute über das Böse. Aber wir leben in keiner anderen Welt. Wir leben in der Fortsetzung. Die Positionen haben sich nicht wesentlich geändert. Das heutige Israel ist im Übrigen nicht erst seit 1948 immer noch das biblische Israel. Jedes Geschehen in und um dieses Volk durch alle Jahrtausende hindurch hat immer noch ewige Bedeutung, ist Erfüllung von Prophetie und zeigt uns immer noch Gottes souveränes Handeln mit dieser Nation. Wenn man das weiß, dann bewegt einen das schon sehr. Dann weiß man, dass das jetzt, was gerade so passiert, keine Zufälle sind oder politisches Geschehen, ja, habe ich nichts mit zu tun. Nein, es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und gerade jetzt, wo alle Augen, Weltaugen auf Israel gerichtet sind, da geschehen ja ganz offensichtlich Erfüllungen von Vorhergesagtem. Also was Elia schon erwähnt hat, es ist schon wie so eine Vorwehe, dass die Nationen sich in Jerusalem sammeln und Israel segnen. Das Eigentliche kommt erst in diesem tausendjährigen Friedensreich, in dem wir jetzt noch nicht sind, definitiv. Dann wird es keine andere Wahl geben. Dann wird jeder, der nicht nach Jerusalem geht und Israel segnet, unter einem Fluch sein. Aber was ich meine, ist auch, was sich auch erfüllt, ist, wir leben in einer Zeit, in der mehr Juden zu Jeschua, dem Messias, kommen und ihn erkennen als je zuvor. Wir leben in einer Erweckung für Israel. Es entstehen weltweit messianisch-jüdische Gemeinden in einer Geschwindigkeit und Menge wie nie zuvor. Also nicht nur in Israel, da am allermeisten, aber auch in all den Nationen, wo jetzt noch Juden sind. Wir wissen von Zeugnissen von strengen, schriftkundigen Rabbinern, denen werden die Augen geöffnet, wenn sie das Alte Testament lesen. Und sie erkennen auf einmal, dass diese Prophezeiungen des Messias auf Jesus passen. Viele Juden öffnen zum ersten Mal das Neue Testament, brechen damit ein Tabu. Das dürfen sie eigentlich nicht lesen. Aber viele machen es doch und erkennen, dass das eine jüdische Schrift ist. Und vor allem erkennen sie, dass Jesus ja Jude war. Und damit öffnet sich eine Tür in ihrem Herzen. Und es gibt eine große Bewegung von Juden, die Jesus erkennen als Messias. Die sagen, es kann kein anderer sein. Auch die Kriege dieser Tage sind vorhergesagt. Das ist noch nicht das Ende, wie es in Matthäus steht. Also wer die Schrift kennt und wem der Heilige Geist die Augen öffnet, und das hat er uns ja verheißen, dass er das tut, der sieht, dass Israel immer noch so, wie es ist, das Volk Gottes ist, mit dem Gott einen klaren, offenbarten Plan hat. Deshalb lasst uns Israel segnen, so wie Ruth, die Naomi gesegnet hat und selbst gesegnet wurde. Und es sollte uns Mut machen, dass Gott die Ruth, also ihre Solidarität zu Naomi, hat er angesehen, hat er belohnt. Mit ihr konnte er was machen. Und Naomi war keine Heldin, wirklich nicht. Sie hat auch gesagt, ich will nicht mehr Naomi heißen, ich will Mara heißen, bitter. Ne? So war das, war ihr, sie wollte nicht mehr die Gesegnete sein oder konnte sich nicht mehr selber so sehen. Sie konnte sich nur als eine sehen, die verloren hat. Und da hat Ruth diese Entscheidung getroffen. Und auch Israel war an so einem Punkt, wo sie dachten, wir haben persönlich auch mal, das Bewegendste für mich war, als wir einen Juden kennenlernten, ein junger Mann, als ich ihn auf sein Jüdischsein ansprach, er kam aus Russland, sagte er, ich will kein Jude mehr sein. Man hat nur Ärger, nur Ärger. Und wir haben ihm Mut zugesprochen, haben ihm gesagt, ja, aber das ist vorübergehend, ja. Es wird auch andere Zeiten geben und du kommst aus dem erwählten Volk, mit dem Gott einen guten Plan hat. Er hat es zu dem Zeitpunkt nicht glauben wollen, er war verbittert. Und ich denke, wir sollten da so hartnäckig sein wie Ruth. Naomi wollte ihre Schwiegertöchter wegschicken. Auch eigentlich, sie hat es mehrfach gesagt, ja. Sie hat dann auch zur Ruth gesagt, nun geh doch, Orpa ist schon gegangen, geh doch auch, mach das, was sie gemacht hat. Das ist das einzig Richtige jetzt, ja, mach das. Ruth war hartnäckig und hat gesagt, nur über meine Leiche sozusagen, ich gehe mit dir mit. Und ich denke, da kommen noch härtere Zeiten, in denen sich die Welt gegen Israel stellen wird. Aber wir haben diese Berufung zu sagen, wir stehen zu Israel, koste es, was es wolle, weil es ist das erwählte Volk Gottes und wir haben die Beweise in der Schrift und auch in der Geschichte, dass dieses Volk nie von Gott vergessen wurde, nie, zu keiner Zeit. Vater, ich danke dir, dass du so gute Pläne hast, die unseren Horizont so weit übersteigen. Danke, dass du der Gott bist, dem alle Zeiten gehören. Und dass du für Israel diesen Plan hast, dass du für uns einen wunderbaren Plan hast, dass du uns unseren Platz zuweist in der Geschichte und dass wir in diesen Tagen leben, die wir jetzt haben. Danke, dass wir vieles sehen dürfen, was die Menschen früher nicht sehen konnten. Danke, dass wir auf vieles zurückblicken dürfen, wo du deine Worte erfüllt hast, wo du getan hast, was du gesagt hast. Und Vater, ich bete, dass wir das ernst nehmen, dass wir uns von deinem Geist leiten lassen in diese Liebe hinein, die du für dein auserwähltes Volk hast in diesen Tagen, in denen du dich erweisen willst. Hilf uns, kühn zu sein im Glauben, mutig voranzugehen und in dieses unbekannte Land zu gehen, diesen Bereich, diese geistliche Bruderschaft, die wir noch nicht kennen oder kannten. Danke, dass du dieses Wort zu uns sprichst. Wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und wir wollen das tun. Du hast uns sogar eingepfropft. Du hast uns zu einem Teil deines Volkes gemacht. Und dafür danke ich dir. Und Vater, wir beten für Israel und segnen sie und bitten dich, dass du sie erwächst in noch größerer Geschwindigkeit und dass noch mehr dich finden und gerettet werden und dich erkennen, den Messias, Jeshua. Und dass sie, ja, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, so wie du das in Joel verheißen hast. Danke, lieber Vater. Amen.